Bei einer Wanderung in den Bergen stürzt ein Mann von den Klippen. Und während er so stürzt, kann er sich so gerade noch an einem Ast festhalten und hält sich da verkrampft fest, dass er nicht ganz abstürzt. Und dann folgt folgendes Gespräch. Hilfe! Ist da oben jemand? Eine Stimme antwortet, ich bin hier. Ich bin Gott, der Herr. Glaubst du an mich? Der Mann antwortet, ja, Herr, ich glaube. Ich glaube wirklich, aber ich kann mich nicht länger festhalten. Gott antwortet, das ist kein Problem. Wenn du wirklich glaubst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde dich retten, lass einfach los. Kurze Pause. Diese Geschichte macht schön deutlich, an Gott zu glauben ist ein Wagnis. Es erfordert Mut. Es erfordert Mut, loszulassen und sich ganz Gott auszuliefern. Und so wie es diesem Wanderer in der Geschichte geht, glaube ich, geht es ganz vielen Menschen. Ich erlebe das ganz oft in persönlichen Gesprächen und in meiner Funktion als Pastor ist es ganz natürlich, dass man hier und da ins Gespräch kommt über den Glauben. Das ist so ein Türöffner für mich. Die Leute sind wirklich interessiert, wenn ich mich oute als Pastor und dann kommen die Fragen von alleine. Und ganz oft erlebe ich dann, dass Menschen sagen, ja, ich glaube schon irgendwie an Gott. Ich glaube, dass da schon irgendwie etwas mehr ist als das, was wir vor Augen haben. Und wenn ich dann tiefer grabe, stelle ich fest, dass es oft aber mehr so eine theoretische Annahme ist. Man kann sich irgendwie vorstellen, dass es Gott gibt, aber ein echter Glaube ist irgendwie nie ins Herz gerutscht. Und vielen fehlt der Mut, sich ganz auf Gott einzulassen. Vielleicht, weil da falsche Vorstellungen sind von Gott. Vielleicht aber auch, weil die Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Kirche. Und das hindert viele Menschen, ganz zu Gott vorzudringen. Viele sagen, ich glaube an Gott, aber ich möchte mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dann merke ich, da ist ein ganz, ganz tiefes spirituelles Bedürfnis da. Eine Sehnsucht nach Erfüllung. Eine Sehnsucht nach mehr, nach Gottes Erfahrung. Und abgesehen von Atheisten, abgesehen vielleicht von Agnostikern, glauben die meisten Menschen irgendwie an einen Gott oder an irgendeine höhere Macht, an irgendetwas Absolutes, vielleicht an eine die Welt beseelende Energie oder sonst irgendetwas. Aber die Menschen glauben. Und Glaube und Religion sind keineswegs von gestern, wie man oft so behauptet und wie man oft von Kritikern hört. Nein. Glaube und Religion sind hochaktuell. Und das erleben wir an dem riesigen Markt an spirituellen Angeboten. Angefangen von den ganz verschiedenen Religionen, die es gibt, über verschiedene Philosophien, Ideologien, esoterische Praktiken bis hin zu Fußball als Ersatzreligion. Und ich glaube, man muss nur ganz tief in sich selbst reinhorchen oder sich seine eigene Umwelt anschauen, dann werden wir sehen, der Mensch ist spirituell veranlagt. Da ist irgendetwas in ihm drin, das ihn suchen lässt nach mehr, nach Erfüllung, nach Sinn, ja, nach Gott. Das bestätigen übrigens auch Wissenschaftler. Und so schreibt der Neuropsychologe Andrew Newberg, und wir können das Zitat hier sehen, solange unser Gehirn so eingerichtet ist, wie es ist, und solange unser Geist diese tiefere Wirklichkeit zu spüren vermag, wird Spiritualität die menschliche Existenz prägen. Und Gott, egal was wir unter diesem Begriff verstehen, wird nicht verschwinden. Psychologen, Wissenschaftler gehen davon aus, dass Spiritualität ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Es gehört irgendwie dazu, diese existenziellen Fragen nach dem Woher, Wohin, was ist der Sinn meines Lebens nach Gott, stecken in uns drin. Sie sind unausweichlich. Wir werden sie alle irgendwann im Laufe unseres Lebens selbst stellen. Wir werden diesen Fragen begegnen. Und so kann man sagen, dass jeder Mensch irgendwie einen Hunger nach Spiritualität, nach mehr, nach Erfüllung hat. Jeder weiß, wer Hunger oder Durst hat, sollte essen oder trinken. Hunger ist ein unangenehmes Gefühl. Bei Hunger kann man schon mal schlechte Laune bekommen. Kennt ihr die Werbung von Snickers mit der Diva? Wir sehen hier ein Bild, wo jemand schlechte Laune hat und sich in eine Diva verwandelt, weil er Hunger hat. Und dann reicht ihm ein Freund einen Snickers und sagt, iss einen Snickers. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Und dann ganz zum Schluss, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das macht schön deutlich, was Hunger mit uns machen kann. Schlechte Laune. Jeder, der vielleicht irgendwie abends von der Arbeit nach Hause kommt mit einem Bärenhunger. Meine Frau kann davon ein Lied singen. Wenn ich mittags aus dem Büro komme, dann habe ich Hunger. Und dann freue ich mich, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Und wenn das nicht sofort auf dem Tisch steht, dann muss ich mich beherrschen, dass ich meine Frau irgendwie nicht anfahre oder so. Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen. Und genauso ist es mit der Spiritualität. Sie ist ein seelisches Grundbedürfnis, das gestillt werden will. Und Jesus weiß um dieses Bedürfnis. Und so lädt er uns ein, zu ihm zu kommen. Und wenn wir nochmal die Folie zurückgehen, da lesen wir in Johannes Kapitel 6, Vers 35 folgende Worte von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus weiß um unser Bedürfnis, um unseren Wunsch nach Erfüllung. Und da, wo Menschen sich auf Jesus einlassen, da stillt er diese Bedürfnisse. Und er gibt uns unserem Leben einen Sinn. Er schenkt ein Leben in Fülle. Ich habe die Predigt mit dem Motto Gott kennenlernen überschrieben. Und Joachim, du hast es vorher schön eingeführt. Für uns als Christen ist Jesus die Antwort auf den spirituellen Hunger der Menschen. Wir verteilen keine Snickers. Wir weisen auf Gott hin. Wir helfen dabei, dass Menschen Gott kennenlernen. Und so haben wir es uns als FEG Rheinbach auch auf unsere Fahnen geschrieben, als wir die Gemeindevision formuliert haben. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Das ist das Ziel. Deshalb sind wir Kirche, weil wir Menschen helfen wollen, Gott kennenzulernen. Man könnte sagen, das ist die Kernaufgabe der Kirche. Und wenn Kirche die Menschen aus dem Blick verliert und ihr Seelenheil und ihr spirituelles Bedürfnis, dann hat Kirche ihren Sinn verloren, ihr Existenzrecht verloren. Ich habe mich gefragt, und das ist die Ausgangsfrage, wie können wir dabei helfen, das Suchende Gott kennenlernen? Antworten finden wir in der Bibel und ich möchte mit euch zusammen einen Text aus dem Römerbrief anschauen, Kapitel 10, die Verse 9 bis 15. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen nämlich glaubt man auf Gerechtigkeit hin. Mit dem Mund bekennt man auf Rettung hin. Denn die Schrift sagt, keiner, der auf ihn vertraut, wird bloßgestellt werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn sie haben alle einen und denselben Herrn, der alle reich macht, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht geschrieben, wir sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkünden. Diese Worte schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Diese Worte befinden sich im Kapitel 9 bis 11, also in diesem Abschnitt 9 bis 11, der sehr, sehr kompliziert, sehr komplex ist. Wer sich mit dem Römerbrief auseinandergesetzt hat, weiß, der Römerbrief ist sowieso sehr kompliziert an manchen Stellen. Und Paulus schreibt hier im Grunde das, worauf es beim Glauben ankommt, das, warum auch Luther letztlich zum Glauben gekommen ist, nämlich die Rechtfertigung aus dem Glauben. Die Rechtfertigung aus dem Glauben allein. Nicht durch meine Werke, nicht durch das, was ich tue, sondern alleine durch den Glauben. Und dieser Text ist eine zentrale Stelle für diese Lehre. Und ich möchte mich dem Text mit zwei Fragen nähern. Die erste Frage lautet: Was ist Glaube? Paulus spricht hier von Glaube, aber was ist Glaube? Gott zu kennen bezeichnet Paulus als Glauben. Und wir sprechen ja auch vom christlichen Glauben, unseren Glauben an Gott. Das bedeutet für uns, dass wir Gott persönlich kennen, wenn wir glauben. Und Gott kennenzulernen bedeutet dann zum Glauben finden. Aber was genau ist Glaube? Und wenn wir uns das deutsche Wort anschauen, dann werden wir feststellen, dass Glaube sehr unterschiedlich gefüllt sein kann. Und das macht es schwierig, oftmals im Gespräch. Man kann es ganz unterschiedlich verstehen. Im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir darunter eine Vermutung, eine Annahme. Ich kann sagen, ich glaube, dass der Zug gleich kommt. Aber indem ich das sage, mache ich gleichzeitig deutlich, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Es kann sein, dass der Zug kommt, es kann aber auch sein, dass er nicht kommt. Ich glaube es. Eine Vermutung. Oder wenn die Ampel bei mir grün wird, dann nehme ich an, dass die anderen rot haben und stehen bleiben. Das glaube ich, das nehme ich in diesem Moment an. Aber hundertprozentig sicher kann ich mir nicht sein. Es könnte auch sein, dass der andere bei rot einfach fährt und wir einen Unfall bauen. Es könnte sein, dass ich grün habe und der andere auch aufgrund eines technischen Defekts. Dann haben wir eine Katastrophe. Und so besteht unser Alltag aus vielen Annahmen. Wir glauben an Dinge und gehen davon aus, dass sie so sind, aber wir können sie nicht hundertprozentig garantieren. Wir verlassen uns darauf, aber eine Garantie haben wir nicht. Glaube als vage Vermutung, als eine Annahme. Wenn Paulus von Glauben spricht, griechisch Pistis, dann meint er etwas ganz anderes. Glaube ist für ihn weit mehr als bloß eine Annahme. Weit mehr als die Annahme, dass es Gott gibt. Aber hundertprozentig kann ich es nicht garantieren. Glaube ist für ihn Gewissheit. Ist für ihn Zuversicht. Die feste Gewissheit, dass es Gott gibt. Die feste Überzeugung, dass es Gott gibt. Aber Glaube ist noch viel mehr. Glaube bei Paulus bedeutet Beziehung. Glaube ist ein Beziehungsbegriff, denn im Glauben lasse ich mich auf Gott ein. Glaube bedeutet Hingabe, denn ich lege mein Leben in Gottes Hände. Glaube bedeutet festes Vertrauen auf Gott, denn ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Glaube ist auch Gehorsam, denn indem ich Gott glaube, ist es mein Anliegen, den Willen und die Gebote Gottes zu befolgen. Und Glaube ist letztlich meine Rettung. Denn mein Glaube an Gott befreit mich von meiner Schuld und rettet mich. Schenkt mir ewiges Leben in Fülle. Im Glauben an Gott sage ich umfassend ja. Nicht nur mit meinem Mund. Nicht nur als ein vages Bekenntnis, das dem Motto, ich gehe davon aus, dass es Gott gibt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Paulus meint, wer glaubt, der glaubt von Kopf bis Fuß, nicht nur mit dem Mund, sondern vor allem mit dem Herzen. Und so schreibt er, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Glauben betrifft uns ganz und gar. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht Gottes an uns. Und ich bin mir sicher, wir haben das schon ganz oft gehört. Und wir kennen das vielleicht alles schon. Und dennoch möchte ich nicht müde werden, das immer und immer wieder zu wiederholen. Denn das ist der Kern unseres Glaubens. Nach der Bibel entscheidet der Glaube allein darüber, ob ich Christ bin oder nicht. Es ist nicht meine Zugehörigkeit zur Kirche. Es ist nicht die Taufe. Es ist nicht, weil es vielleicht irgendwo auf dem Papier steht. Nein, der Glaube im Herzen allein entscheidet darüber, ob ich Gott kenne oder nicht. Der Glaube allein rettet, so hat Luther es ausgedrückt, sola fide, allein durch Glaube. Ich kann mir mein Seelenheil nicht verdienen, ich kann es mir nicht erkaufen oder sonst irgendetwas tun, allein durch Glaube lerne ich Gott persönlich kennen. Auch wenn mein Glaube vielleicht ganz schwach ist, auch wenn ich hier und da zweifle, auch das gehört dazu. Und dennoch ist es allein der Glaube, der mich rettet. Stellen wir uns ein Floß auf einem Fluss vor. Leider haben wir in Rheinbach keinen größeren Fluss, den Gräbachweg, aber da passt nicht wirklich ein Floß drauf. Wir stellen uns den Rhein vor, das ist der nächste Fluss. Stellen wir uns ein Floß auf einem Fluss vor. Wenn wir uns das Floß anschauen, dann sieht es nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Es ist irgendwie aus alten Kanistern, alten Holzbalken zusammengeschustert, irgendwie wackelig, auf jeden Fall renovierungsbedürftig. Es ist kein Luxusdampfer, ein Floß. Und auf diesem Floß ist Gott der Steuermann. Und Gott, der Steuermann, lädt dich ein und auch mich, dieses Floß zu besteigen. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Schauen wir uns das Floß an, bei dem Zustand, es ist renovierungsbedürftig, es sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus, es sieht aus, als wenn es in jedem Moment kentern würde. Aber Gott steht drauf. Und er lädt uns ein, zu sich auf das Floß zu kommen. Wer weiß, was unterwegs alles passiert. Es gibt nicht nur die leichten und die seichten Gewässer, es gibt auch mal stürmische Abschnitte, da wo das Floß richtig Fahrt aufnimmt, wo es mal gefährlich wird. Aber Gott steht auf dem Floß. Was mache ich? Der Steuermann Gott garantiert, keine Sorge, ich habe alles im Griff. Gott sagt, ja, wir werden stürmische Zeiten erleben und es wird auch vorkommen, dass du nasse Füße bekommst, aber keine Sorge, ich habe alles im Griff. Bei mir bist du sicher. Und ich finde, dieses Bild von dem Floß auf dem Fluss ist ein schönes Bild für den Glauben. Glaube bedeutet, sich zu Gott auf dieses Floß zu begeben. Und das ist ein Wagnis. Es erfordert Mut, es erfordert Überwindung, auf dieses wackelige Gefährt zu steigen. Ein deutsches Sprichwort sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube ist zuallererst ein Glaubensschritt, ein Wagnis. Es erfordert Mut und Überwindung, sich auf Gott einzulassen. Es beginnt damit, dass ich sage, ja, ich gebe dir mein Leben und ich vertraue es voll und ganz dir an. Es beginnt damit, dass ich diesen Ast loslasse, an dem ich klammere und mich in Gottes Hand fallen lasse. Das erfordert Mut. Es ist ein Wagnis. Erinnerst du dich an den Moment, als du bewusst zu Gott Ja gesagt hast? Vielleicht war es auch ein längerer Prozess bei dir, bei jedem ist es anders. Erinnerst du dich an die ergreifende Erfahrung, endlich bei Gott angekommen zu sein? Endlich zu Hause zu sein, da wo man hingehört? Endlich frei zu sein von der Schuld? Frei zu sein von seinen Sorgen? Endlich Frieden zu erfahren im Herzen? Wenn es dir so geht, dann darfst du dich glücklich schätzen, denn du weißt, was es bedeutet, Gott persönlich kennengelernt zu haben. Halte daran fest. Das ist Glaube, wenn ich mit Gewissheit weiß, dass ich bei Gott richtig bin. Das fühlt sich richtig an, dass ich bei Gott zu Hause bin. Vielleicht sitzt hier der eine oder andere, der über sich selbst sagt, ich suche noch. Ich habe Gott noch nicht wirklich persönlich kennengelernt. Ich habe mich noch nicht getraut, zu Gott auf dieses Floß zu steigen. Vielleicht sitzen hier einige, die noch diesen ungestillten Hunger haben. Diesen Hunger nach mehr, nach Sinn, nach Erfüllung. Heute gibt es die Möglichkeit, diesen Glaubensschritt zu tun. Und zu Gott auf das Floß zu steigen. Ich komme zur zweiten Frage. Woher kommt der Glaube? Woher kommt der Glaube? Anders gefragt, wie kommt jemand zum Glauben an Gott? Und Paulus antwortet hier mit einem ganz, ganz präzisen Ablauf. Und er gebraucht dazu 4 rhetorische Fragen. Am Ende des Prozesses steht, dass der suchende Gott anruft und sich auf das rettende Floß begibt. So kommt jemand zu glauben, dass Gott anruft und sich auf das Floß begibt. Dann kommt die erste Frage: Doch, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Gott anrufen kann nur der, der glaubt. Die zweite Frage: Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? An Gott glauben kann nur der, der von Gott gehört hat. Die dritte Frage: Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der es verkündigt? Die Botschaft kann man nur hören, wenn es jemanden gibt, der sie verkündigt. Die vierte Frage: Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Die gute Botschaft Gottes wird nur verkündigt, wenn Gott jemand beauftragt und aussendet. Und vielleicht habt ihr es bemerkt, Paulus beschreibt den Weg des Glaubens in umgekehrter Reihenfolge. Er beginnt von hinten und arbeitet sich nach vorne vor. Hin zum Ursprung des Glaubens, zum Fundament des Glaubens. Am Anfang steht Jesus Christus. Sein Leben, sein Werk, seine Botschaft an die Welt. Und ich möchte diesen Gedanken gerne noch einmal betonen und wiederholen. Am Anfang steht Christus. Christus ist der Anfang jedes Glaubens. Was bedeutet das? Das heißt, mein Glaube an Gott ist keine eigene Erfindung aus meinem Gehirn. Mein Glaube an Gott ist keine Laune der Natur. Es ist auch kein Hirngespinst, wie manche Kritiker sagen. Mein Glaube gründet auf der Person Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat, damit ich ein erfülltes Leben haben kann. Mein Glaube gründet auf einer 2000 Jahre langen Kommunikationskette von Boten, von Menschen, die den Stab von einer Generation zur anderen weitergereicht haben und das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet haben. Ich komme noch einmal zur Ausgangsfrage zurück. Wie können wir dabei helfen, dass andere Gott kennenlernen? Die Antwort finden wir genau hier bei Paulus. Anderen zu helfen, Gott kennenzulernen, bedeutet, sich von Christus aussenden zu lassen. Es bedeutet, diese gute Nachricht Gottes in der Welt zu verkünden, damit Suchende die Botschaft hören und annehmen können. Eigentlich ganz simpel. Es bedeutet, Gottes Licht in die dunklen Gassen und Orte der Welt zu bringen, damit die Menschen zum Glauben finden, damit die Menschen Gott persönlich kennenlernen können. Hier sind wir gefragt. Jeder Christ, jeder, der Gott schon persönlich kennengelernt hat, jeder ist ein Gesandter Gottes. Und das ist nicht nur die Aufgabe von irgendwie besonderen Evangelisten, von Beauftragten und begabten Predigern. Jeder Einzelne, der Gott kennengelernt hat, ist automatisch ein Bote Gottes. Jeder Einzelne ist berufen und ausgesandt, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und so ruft Christus uns heute zu, dich und mich, uns als Gemeinde: Geht hin zu allen Völkern dieser Welt, verkündet ihnen meine frohe Botschaft und helft den Menschen dabei, mich zu finden. Das ist das Kernanliegen der Gemeinde. Dass Menschen durch uns, durch Gottes Gemeinde, Gott kennenlernen. Ich möchte gerne mit Gottes Herzensanliegen schließen. Und ich wünsche uns, dass Gottes Herzensanliegen auch unser Herzensanliegen wird. Wisst ihr, was Gott am meisten umtreibt? Was ihn am meisten bewegt und unter den Nägeln brennt? Wofür sein Herz schlägt? Wir finden diese Antwort in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes größtes Anliegen, seine Mission, dass Suchende zum Glauben finden, dass Hungernde ihren Hunger gestillt bekommen, dass Dürstende ihren Durst gestillt bekommen. das in Not geratene den Ast, an dem sie hängen, loslassen und sich in seine Hände fallen lassen. Das spirituell Hungrige antworten und echte Erfüllung finden. Und keine Sorge, Gott speist uns nicht mit Snickers ab. Gott bietet echten Seelenfrieden. Und uns, die wir Gott bereits kennen, lädt er ein, sich daran zu beteiligen, sein Herzensanliegen zu unserem Anliegen zu machen und dabei zu helfen, dass auch andere Menschen Gott kennenlernen. Das ist Nächstenliebe. Dass mir die Menschen um mich herum nicht egal sind, genauso wie sie Gott nicht egal sind. Seinen Nächsten zu lieben bedeutet auch, diejenigen, die Gott noch nicht kennen, auf Gott hinzuweisen. Ein Wegweiser auf Gott hin zu sein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Amerika die Route 66 gefahren ist. Von einer Stadt in die nächste, wo man hinkommt, überall diese Neonlichter. Große Werbeschilder, alles bunt. Ich selbst bin noch nicht gefahren, ich kenne diese Straße nur aus Dokumentation, ich würde sie gern mal fahren. Aber so stelle ich mir unseren Auftrag vor, dass wir Neonlichter sind, die auf Gott hinweisen. Wir sind beauftragt, wir sind gesandt, sein Evangelium zu verkünden. In Worten ja, aber noch viel mehr, und davon bin ich überzeugt, durch unser Handeln, durch unser ganzes Leben. Und so frage ich uns heute Morgen, dich und mich, wer sind die Menschen in unserem Umfeld, die auf der Suche sind? Die diesen spirituellen Hunger haben, die sich nach Erfüllung sehen, aber noch nicht angekommen sind. Überlegen wir, im Freundeskreis, bei der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft. Und vielleicht legt Gott dir gerade in diesem Moment jemanden aufs Herz, jemand ganz konkret. Ich möchte uns einladen, dass wir diese Person im Gebet zu Gott bringen. Dass wir diese Person lieben, so wie Gott sie geliebt hat. Dass wir für diese Person ein Wegweiser sind zu Gott hin. Durch unser Reden, durch unser Handeln, aber viel mehr noch durch unser ganzes Leben. Gott segne uns darin. Amen. Ich bete. Herr, danke, dass du ein Gott bist, der uns durch und durch kennt. Und du hast uns mit einem spirituellen Hunger, mit einem Bedürfnis nach mehr geschaffen. Das liegt in uns drin, dass wir uns nach mehr sehnen, Sehnsucht haben nach Erfüllung, nach Frieden, nach Sinn in unserem Leben. Ja, und wir haben vorhin gesungen, wohin sonst sollten wir gehen als zu dir? Denn bei dir werden unsere Bedürfnisse gestillt, bei dir erfahren wir Erfüllung. Ja, und wer dich persönlich kennenlernt, darf erfahren, was es bedeutet, endlich frei zu werden. Frei von dem ganzen Ballast, den man sein Leben lang mit sich rumgeschleppt hat. Es wird nicht automatisch alles besser. Aber es kehrt ein Frieden in unser Herz, den uns sonst niemand geben kann. Und ich bitte dich für uns, dass du uns diesen Frieden schenkst, wo dieser Friede noch nicht da ist. Dass du diesen Frieden verstärkst und uns immer wieder neu erfüllst mit diesem Frieden, wo wir uns vielleicht von dir entfernt haben. Herr, und dass du uns darin bestärkst, für andere ein Wegweiser zu dir hin zu sein. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir, dass das Leben mit dir wirklich sinnvoll ist, dass es sich lohnt. Amen.